NDR 90,3 Podcast. Eine Woche Kultur für Hamburg.
Die wichtigsten Themen der Woche aus dem Abendjournal heute mit Anja Martini. Und darum geht es diesmal. Warum vertrautes Essen in der Fremde Balsam für die Seele sein kann. Wie sieht eigentlich die Lebensgeschichte Jesu aus Sicht seiner Mutter Maria aus? Zu sehen in den Hamburger Kammerspielen. Mit der Flut, ein Roman von Agnes Krupp. Und neuer Dirigent Sylvain Cambrelin unterzeichnet bei den Symphonikern Hamburg. Kartoffelbrei statt Reis, riesige Fleischstücke statt zierlich klein geschnittener, fein marinierter Stücke. Als in den 60er Jahren 20.000 Südkoreaner auf Einladung der deutschen Regierung zum Arbeiten nach Deutschland kamen, erlebten sie einen regelrechten Essens-Kulturschock. Eine Ausstellung im Völkerkundemuseum nimmt sich jetzt dieses Themas an. Soul Food, so der Titel, zeigt, wie wichtig vertrautes Essen in der Fremde sein kann. Soul Food, das ist auch ein Wortspiel. Der Name der südkoreanischen Hauptstadt heißt übersetzt nämlich auch Seele. Kerry Rügemar hat sich Soul Food angeschaut und mit Koreanern gesprochen, die damals nach Hamburg kamen.
Essen ist ja so, bevor man isst, man sieht erst. Und dann die zermanschte Spinat und gemahlene Kartoffel. Und dann diese Grünkohl auf dem Teller. Das ist alles nicht bekannte gewesen.
Song Suk-hong kam 1973 nach Deutschland und bekam erstmal einen richtigen Schreck, als sie das deutsche Essen sah. Ganz anders erging es Jong-Soon Park, die 5 Jahre vorher zur Ausbildung als Krankenschwester nach Hamburg kam.
Ich habe erst mal zugenommen, weil mir das Brötchen, was frisch gebacken war mit Butter und Marmelade drauf, immer so gut geschmeckt hat. Mittagessen hat auch so gut geschmeckt. Gemüse, Suppe, Kartoffeln und Fleisch. Fleischstücke groß zum Schneiden, das mochte ich nicht. Das war mir zu viel Fleisch im Mund. Aber mit Gemüse und Kartoffelpüree mochte ich gerne. Ich mochte alles essen.
Als die koreanischen Gastarbeiter Ende der 60er Jahre nach Deutschland kamen, gab es hier noch keine Asialäden. Selbst wer die heimische Küche vermisste, musste lernen, stark zu improvisieren. Vor allem das Nationalgericht Kimchi, scharfer, fermentierter Chinakohl, sozusagen das koreanische Sauerkraut, gab es nirgends, erzählt Song Suk-hong.
Kimchi gab es nichts gefunden, aber imitiert mit Weißkohl und so ein bisschen scharfe Paprikapulver war so. Das war Delikatesse Nummer 1. Und das beruhigt den Magen und ersetzt auch Heimweh.
Die tiefe Sehnsucht nach vertrautem Essen in der Fremde, das ist ein urmenschliches Bedürfnis. Kochgeschirr gibt es überall, bei Zutaten hilft ein wenig Fantasie und Gewürze der Heimat lassen sich im Koffer mitnehmen. Den vielen Koreanern gelang es durch das Essen, auch ihre kulturelle Identität mit der neuen Alltagsrealität in Deutschland zu verbinden. Jong Soon In kam als Werftarbeiter nach Hamburg und hatte sofort ein paar Vorlieben.
Naja, anfangs Pommes und Würsten.
Doch auch bei ihm kam irgendwann das Verlangen nach koreanischen Gerichten. Heute hat er, wie viele seiner Landsleute, die hier geblieben sind, einen Kompromiss gefunden.
Frühstück, Mittag, deutsche Küche, abends, naja, warme koreanische Küche.
In der Ausstellung sind Bilder der koreanischen Künstlerin Cookie Fischer-Han zu sehen. Sie lebt in der Schweiz und fing dort eines Tages an, koreanische Gerichte zu malen. Dabei erlebte sie ein wohliges Gefühl. Sie malt auch Szenen der Kimchi-Zubereitung, unter anderem Ongis, jene großen braunen Tongefäße, in denen Kimchi zur Kaltfermentierung in den Boden eingegraben wird. Private Fotos und Videointerviews erzählen auf teilweise sehr berührende Art und Weise, wie wichtig das eigene Essen in der Fremde ist. Und selbst Jong-Soon Park, die anfangs ausschließlich das deutsche Essen genossen hat, hat sich mittlerweile wieder auf ihre Heimatküche besonnen, die sie an vieles erinnert und sie glücklich macht.
Heimat, Kindheit, Zuhause. Ja, ich bin Koreanerin. Irgendwann kommt dann auch selber der Hunger. Und jetzt mit zunehmendem Alter möchte ich eigentlich nur koreanisch essen.
Die Ausstellung Soul Food ist bis zum 23. September im Völkerkundemuseum zu sehen. Die Geschichte des Neuen Testaments wurde vielfach erzählt. 2013 aber hat der irische Autor Colm Tolbin mit Marias Testament der Geschichte eine neue Facette gegeben und erzählt die Lebens- und Passionsgeschichte Jesu aus Sicht seiner Mutter Maria. Jetzt feierte die deutsche Erstaufführung in den Hamburger Kammerspielen Premiere. Und da ging es nicht nur fromm zu.
Und die dachten, das wäre die Wahrheit. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ich habe es geträumt und Träume wird es nicht mehr geben.
Maria ist hier keine Heilige, sie ist Mutter. Eine alte Frau, die allein und in einfachen Verhältnissen lebt. Ein Küchentisch mit Krügen und Kannen, daneben ein wenig Obst und ein Radio. Davor zwei Holzhocker. Auf dem einen sitzt sie, der andere bleibt leer.
Mein Junge wurde zu einem fremden Mann und er verließ unser Haus und er starb am Kreuz. Und ich will mir vorstellen können, dass das, was ihm geschah, nicht kommen wird.
Auch sie musste loslassen, wie das Mütter eben müssen, ihren Sohn ziehen lassen. Doch sie ist nicht einverstanden mit seinem Lebensweg. Seine Jünger verspottet sie, seine Worte versteht sie nicht, zweifelt an den Wundern, die er vollbracht haben soll.
Ich will sie daran erinnern, wer er war und woher er kommt. Ihm sagen, dass Kranke heilen nicht seine Aufgabe sei. Aber einen Toten wiedererwecken niemandes Aufgabe sei. Auch wenn alle anderen darin ein Wunder sahen, ich sah darin das Ende von allem.
Ernst erzählt sie, wie der Sohn sie verlassen hat. Skeptisch blickt sie auf seine Taten. Mit Tränen in den Augen beschreibt sie die martialische Kreuzigung, ist beschämt und wütend auf sich selbst, dass sie ihren Sohn nicht beschützen konnte. Darstellerin Nicole Hesters füllt ihre Solistenrolle mit allen charakterlichen Facetten.
Die Leistung ist beeindruckend. So viel Text, so dramatisch und dramaturgisch gut umzusetzen ist. Toll.
Frau Hesters hat eine enorme Leistung gebracht. Es ist herrlich gewesen. Richtig begeistert.
Es war ein Erlebnis, sie zu erleben, ihre Bühnenpräsenz, ihre Sprache. Wunderbar, schön.
Reizvoll und kontrovers zugleich kollidieren im Stück die biblisch überzeichneten Bilder mit der persönlichen Erinnerung der Mutter. Maria erzählt hier ihre Sicht der Dinge, schonungslos, selbstkritisch und zweifelnd.
Ich sage die Wahrheit, weil die Gelegenheit dazu vielleicht nie mehr kommen wird und alles sonst zu einer erbaulichen Geschichte wird.
Und sie verhandelt mit sich selbst, gesteht, verteidigt und letztlich hofft sie, ganz Mutter eben.
Wenn Wasser in Wein verwandelt werden kann und wenn man Tote zurückholen kann, dann will ich, dass sich die Zeit zurückdreht.
Das Publikum dankt es mit einem langanhaltenden und herzlichen Applaus.
Thomas Jähn zur Premiere von Marias Testament in den Hamburger Kammerspielen. Für Agnes Krupp ist Hamburg wirklich das Tor zur Welt. Sie ist auf Finkenwerder aufgewachsen, lebt mittlerweile aber seit 24 Jahren in New York. Jetzt hat sie im Roman Mit der Flut die Geschichte ihres Großonkels aufgeschrieben. Auch er zog einst von Finkenwerder aus in die sogenannte Hauptstadt der Welt. Kam dann aber zurück, um Medizin zu studieren, als die Nazis an der Macht waren. Danny Marquez Marsalo hat Agnes Krupp getroffen.
Paul Bennett hat ein gutes Leben. Er hat eine gute Arbeit und in Antonina die große Liebe gefunden. Doch für ihn steht fest, er muss zurück nach Hamburg. Trotz eines Drohnenkrieges in Europa, trotz der Nazis, trotz Antonina. Klingt verrückt, war er aber nicht, sagt seine Großnichte Agnes Krupp.
Er ging zurück, weil er wirklich, wirklich Arzt werden wollte und Medizin studieren wollte. Und seine Eltern ihm angeboten hatten, das Studium zu finanzieren, aber nur in Hamburg. Die wollten ihn gerne zurückhaben. Und dann kommt er zurück und er sieht den Obstbauern in Finkenwerder geht's gut, sein Bruder hat sich ein großes Auto gekauft und er schreibt zurück, was in der Zeitung steht in New York, das stimmt überhaupt nicht. Du solltest selber herkommen und es mit deinen eigenen Augen sehen.
Jahrzehntelang ist die Geschichte des Großonkels Teil der Familienfolklore. Agnes Krupp hat Paul und Antonina noch selber kennengelernt, allerdings erst nach dem Krieg. Zwischendurch führen beide 10 Jahre lang nur eine Briefbeziehung. 2003 erbt Agnes Krupp die Briefe und beginnt diese Liebesgeschichte aufzuschreiben. Geändert hat sie?
Vieles. In gewisser Weise alles. Denn es sollte eben ein Roman sein. Und da muss man das Material, was man hat, formen und massieren, bis es seine eigene Geschichte ist und sein eigenes Leben hat.
Ein Stück weit hat sie selbst erlebt, was ihr Großonkel ein halbes Jahrhundert vor ihr durchgemacht hat. Seit den 90er Jahren lebt sie selbst in New York. Finkenwerder hat sie nie vergessen.
Ich bin da aufgewachsen. Also ich bin jetzt in einem Stadium, wo ich dahin fahre und durch die Straßen gehe und denke, hier sieht ja nichts mehr so aus wie früher. Oder wo ist denn jetzt die Post? Aber einiges sieht schon noch aus wie früher. Und zwar gerade die alte Lüneburger Seite, also die Obstbauernseite, wo ich aufgewachsen bin.
Ihr Großonkel Paul geht nach dem Krieg wieder nach Amerika. Er bleibt ein rastloser Mensch, einer, der zwischen den Welten wandert. Genauso wie Agnes Krupp. Für sie ist zu Hause
überall und nirgends. Man geht weg. Man setzt sich verschiedenen Kulturen und Sprachen aus. Das ist eine Bereicherung. Es bedeutet aber auch ein bisschen den Verlust von ganz klarer Identität. Wo komme ich eigentlich her? Das weiß man, aber wo gehöre ich eigentlich hin? Das weiß man dann nicht mehr.
Mit der Flut diskutiert genau diese Fragen. Für ihr eigenes Leben hat Agnes Krupp eine Entscheidung getroffen. Nach Jahrzehnten als Talentscout und Lektorin in der Literaturbranche will sie sich nun voll dem Schreiben widmen. Zum ersten Mal ihr eigenes Buch in der Hand zu halten, war, wie sie selber sagt, furchteinflößend.
Ich kenne ja die Branche von innen sehr gut und ich kenne auch die Kollegen, die dies betreut haben. Ich kenne zum Teil die Kollegen, die es dann rezensieren mussten. Ich kenne die internationalen Verlage, die sich vielleicht überlegen, ob sie es übersetzen wollen. Und da kriegt man schon so ein bisschen flaues Gefühl im Magen, weil man denkt, oh Gott, was habe ich da bloß gemacht? Und vielleicht finden es alle ganz schrecklich. Gerade wenn man dazu gehört vielleicht, hat man nochmal extra Herzklopfen.
Der nächste Roman ist schon in Planung. Dann soll es nicht mehr um Finkenwerder gehen. Diese Geschichte ist nun erzählt.
Sylvain Cambrelin hat den Vertrag unterschrieben. Er ist jetzt der neue Chefdirigent der Symphoniker Hamburg. Der 69-Jährige ist der Nachfolger des verstorbenen Geoffrey Tate und wird vor allem in der Leishalle spielen. Dort sind die Symphoniker das Residenzorchester. Daniel Kaiser war bei der Vertragsunterzeichnung dabei.
Es ist großartig, dass Sie da sind.
Große Freude bei den Symphonikern. Mit Cambrelin kommt einer der erfahrensten Dirigenten nach Hamburg.
Mein erstes professionelles Konzert habe ich dirigiert schon von 43 Jahren. Und ich bin an einem Punkt, wo ich entschiede zu machen, nur was ich will. Und was ich will jetzt, es ist in Hamburg zu kommen.
Zwischen Cambrelin und dem Orchester sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen, beim ersten gemeinsamen Konzert im Oktober, erzählt der Intendant der Symphoniker Daniel Kühne.
Was wir da erlebt haben, und zwar von der ersten Probe an, war eine Anziehung, die zu sehen war. Und es war ganz klar, dass diese Truppe mit diesem Mann es können. Verzeihen Sie, dass ich das so salopp sage, aber das war mein Gefühl. Man saß da und es stimmte.
Cambrelin ist schon 69. Andere sind da schon im Ruhestand. Er wirkt aber mit seinem grauen Pferdeschwanz und seiner mitreißenden, leidenschaftlichen, sympathischen Art zu erzählen viel jünger. Und man spürt, er hat wirklich Lust auf die Symphoniker.
Es bleibt geheimnisvoll. Und ich möchte das nicht mehr erklären. Es funktioniert oder nicht? Die Chemie war da.
Seit dem plötzlichen Tod Sir Geoffrey Tates im Juni hat Intendant Daniel Kühne nach einem Nachfolger gesucht. Und es habe viele Interessenten gegeben.
Es gab Bewerbungen, zum Teil auch wehtuende, die 2 Stunden nach der Bekanntgabe des Todes von Geoffrey Tate kamen. Wir hatten überhaupt keinen Mangel an Möglichkeiten.
Mit Cambrelin haben sich die Symphoniker wirklich einen sehr guten Namen gesichert. Regelmäßig ist er bei weltberühmten Orchestern zu Gast, zum Beispiel auch bei den Berliner oder Wiener Philharmonikern. In den vergangenen Jahren war er erfolgreicher Generalmusikdirektor in Stuttgart. In seine neue Wirkungsstätte, die Leishalle, hat Cambrelin sich auch sofort verliebt. Dabei kennt er sie doch alle, die wichtigen Konzertsäle in Wien, Amsterdam und Tokio.
Es ist extrem angenehm, dazu sein. Dazu, ich liebe diese Architektur. Es ist eine von den schönsten Konzertsälen in der Welt.
Die Symphoniker sind das 3. große Orchester in Hamburg, neben dem Philharmonischen Staatsorchester und dem NDR Elbphilharmonieorchester. Sie wurden vor 60 Jahren aus der Bürgergesellschaft heraus gegründet. Und diesen besonderen Spirit spürt man bis heute. Cambrelin sei mit seiner Begeisterungsfähigkeit deshalb genau der Richtige, findet Intendant Daniel Kühne.
Die Symphoniker wollen ja das Bild der Leishalle sich zum Ebenbilde machen sozusagen. Ebenerdig, barrierefrei, mitten in der Stadt, vertraut, mit Tradition, aber natürlich in die Zukunft gerichtet. Sylvain Cambrelin ist jemand, der sehr, sehr, sehr genau weiß, dass Musik und Gesellschaft und Geschichte und Zukunft zusammengehen. Ich glaube, das werden wir mit ihm noch sehr viel stärker machen können, als es bisher der Fall war.
Das war die Kulturwoche Kompakt, heute mit Anja Martini. Tschüss und bis ganz bald.
Noch mehr Kultur gibt es täglich bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.